Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 13. Januar. Heute mit den folgenden Themen.
Für mich ist es etwas zwischendrin, zwischen Event und Kongress.
Die grosse Halle der Reitschule wird zur Klimahalle. Im ersten Beitrag unserer Serie zur Tour de Lorraine klären wir, was das genau bedeutet. Dann.
Paulino war nicht das erste Opfer und nicht das letzte. Innerhalb weniger Wochen wurden 3 weitere Guajajara ermordet. Zudem wurde im Vergleich zum Vorjahr eine besorgniserregende Steigerung von illegalem Eindringen auf indigene Gebiete dokumentiert.
Angriffe auf indigene Völker im Amazonasgebiet häufen sich. Nun fordern sie ein Ende der Gewalt und Gespräche über die Konditionen, die von ihnen bestimmt wurden. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Zoe Kammermann.
Das Referendum gegen das Jagdgesetz steht. Heute haben die Umwelt- und Tierschutzorganisationen bei der Bundeskanzlei 65.000 Unterschriften eingereicht. Mit dem neuen Jagdgesetz soll es einfacher werden, Wölfe, Biber und Luchse abzuschießen. Dagegen wehren sich Naturschutzorganisationen wie Pro Natura. Voraussichtlich am 17. Mai 2020 entscheidet das Stimmvolk, wie es mit dem Jagd- und Schutzgesetz weitergeht. Das Publikumsfeld in der Sportanlage Weiermannshaus ist geschlossen. Wegen eines Lecks im Kühlsystem kann das Eis nicht mehr länger gekühlt werden. Verantwortlich für den Zustand der Berner Sportanlage ist der Gemeinderat. Bürgerliche Parteien werfen ihm seit Jahren vor, die dringend notwendigen Sanierungen vor sich herzuschieben. Neben der Eisbahn im Weiermannshaus seien auch andere Sportanlagen in einem miserablen Zustand, schreibt der Bund. Vor allem bei den Frei- und Hallenbädern sehe es düster aus. Irans Eingeständnis hat Folgen. Der Iran hat lange bestritten, er sei verantwortlich für den Absturz der ukrainischen Passagiermaschine. Die iranische Regierung sprach zuerst von technischem Versagen und dann von einem Pilotenfehler. Am Samstag folgte die Kehrtwende. Der Iran erklärte, er habe die Maschine versehentlich abgeschossen. Die iranische Flugabwehr habe das ukrainische Flugzeug für einen feindlichen Marschflugkörper gehalten, so der Luftwaffenkommandant. Tausende IranerInnen gingen am Wochenende auf die Straße, um der Opfer zu gedenken. Rund 200 Passagiere sowie die 9 Crewmitglieder kamen beim Flugzeugabsturz ums Leben. Die meisten Passagiere waren Iraner. Die Trauer über das Flugunglück ging schnell über in Wut. Viele IranerInnen fühlen sich von der Regierung belogen. Ebenfalls an einer Protestkundgebung teilgenommen hat der britische Botschafter Rob McCare. Er wurde daraufhin für ein paar Stunden festgenommen. Großbritannien reagierte empört, so die NZZ. Auf den Philippinen mussten sich bereits 45.000 Menschen in Sicherheit bringen, nach dem Vulkanausbruch vom vergangenen Montag. Der Vulkan sei weiterhin gefährlich aktiv, schrieb das Nationale Seismografische Institut. Über Nacht seien weitere 45 vulkanische Beben registriert worden. Der Betrieb am Flughafen von Manila wurde vorläufig eingestellt, wie internationale Medien berichten. Im Mittelmeer sind vergangenen Samstag 2 Boote mit Geflüchteten gesunken. Die Boote waren auf dem Weg von der Türkei nach Griechenland. Laut internationalen Medienberichten sind dabei mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Das Mittelmeer gilt als gefährlichste Fluchtroute der Welt. 2019 starben nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mindestens 1283 Menschen im Mittelmeer. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag wird sonnig bei vereinzelten Wolkenfeldern mit Temperaturen zwischen minus 1 und 7 Grad. Und am Mittwoch dann bleibt es zwar weitgehend sonnig, der Nebel schleicht sich aber zurück. Die Temperaturen betragen minus 1 bis 7 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Klimabewegung ist nicht ausschließlich, aber vor allem eine Bewegung junger Menschen. Schließlich sind sie es, welche dereinst ausbaden müssen, was momentan auf unserem Planeten angerichtet wird. Junge Menschen sind es denn auch, welche im Rahmen der diesjährigen Tour de Lorraine die große Halle der Reitschule in eine Klimahalle verwandeln. Was das genau heißt, das hat unsere Jungreporterin Jule Buchmann im Gespräch mit Zora und Imre ergründet. Die beiden gehören zum Organisationsteam der Klimahalle und sind dort für Musik und Kunst zuständig. Zuallererst wollte Jule Buchmann von den beiden wissen, was denn die Klimahalle konkret sei.
Klimahalle ist ein Festival, könnte man auch sagen, in der grossen Halle von Ritschu in Bern. Und es ist angehängt an Tour de Lorraine, wo dann auch stattfindet. Und es ist ein politisches Festival, das sich um Klimagerechtigkeit dreht. Und es gibt Workshops, Performance, Konzerte, Kunst und so weiter.
Ich würde vielleicht es nicht ganz als Festival bezeichnen, sondern vielleicht auch einfach als Assemblage von verschiedensten Positionen zur Klimadebatte. Aber es hat natürlich jetzt durch die vielen Konzerte schon auch Partymomente und Für mich ist es etwas zwischendrin, zwischen Event und Kongress vielleicht sogar.
Ihr beschäftigt euch mit Klimagerechtigkeit. Wie denkt ihr darüber?
Einerseits bin ich erstaunt, dass noch so wenig passiert ist, weil man weiss schon so lange, dass es ein Problem ist mit dem Klimawandel und mit wie wir damit umgehen. Und andererseits ist jetzt die neue Bewegung, gibt mir auch Hoffnung, dass man nicht Einzelkämpferin ist, sondern jetzt vielleicht doch mal noch etwas passiert, weil es ist so ein der letzte Moment, wo man etwas machen kann.
Ja, und ich denke auch, dass es gerade an unseren Ländern wie die Schweiz oder einfach am Westen liegt, auch wirklich jetzt etwas zu machen und etwas anzuweisen, wo wir auch so die grössten Klimasünder sind, auch gerade so mit unseren Banken und Konzernen. Und dort habe ich das Gefühl, ist auch einfach die Gerechtigkeit muss jetzt auch mal passieren, dass wir jetzt auch mal müssen einfach handeln und etwas machen.
Was könnte denn die Schweiz besser machen?
Ja, zum Beispiel könnte der Schweizer Finanzplatz sehr viel weniger in fossile Brennstoffe investieren und auch Konzerne, die in der Schweiz ihren Sitz haben, sind unglaublich umweltschädlich und dort habe ich das Gefühl, kann die Schweiz gerade sehr viel machen. Und auch sonst, jetzt so von der Bevölkerung her, habe ich das Gefühl, kann noch sehr viel passieren, wo wir uns verbessern können.
Warum braucht es unbedingt Klimagerechtigkeit?
Also Klimagerechtigkeit, anstatt nur den Klimawandel zu bekämpfen, ist für mich mega wichtig, weil es eben das Gefühl gibt, wir in Europa, wir spüren den Klimawandel erst sehr spät, während andere Orte, wie im Moment gerade zum Beispiel Australien, abbrennen, und zwar wirklich mit echtem Feuer. Oder dann wahnsinnige Dürren und so. Hey, und uns trifft es dann schon auch noch, aber viel später. Und wir sollten solidarisch sein mit den Menschen auf der Welt. Vor allem auch dadurch, dass wir ja globalisierte Wirtschaft haben, abhängig sind von den anderen Menschen und gleichzeitig auch in den meisten Fällen noch in einem Ausbeutungsverhältnis steht zu ihnen und das sowieso nicht okay ist.
Was würdet ihr den Menschen gerne sagen, die am WEF teilnehmen?
Dass sie nicht die einzigen Menschen sind, die über das reden und ohne alle anderen darüber reden und darüber entscheiden, was mit unserer Welt passiert. Dass sie nicht mehr länger nur an ihren eigenen Profit denken, sondern an die ganze Welt und an die Natur und an die Menschheit.
Dass Kompromisse mit der Wirtschaft, so wie sie es aufzeigen, keine Kompromisse sind. Und dass man jetzt mal handeln sollte und nicht nur Versprechen machen.
Die Klimahalle findet vom 16. bis zum 18. Januar in der großen Halle der Reitschule statt. Was ist das Programm für die 3 Tage?
Am Donnerstagabend fängt es an. Und dann ist vor allem geht's um die Ausstellung, also ist so eine Art Vernissage. Man kann die Stationen anschauen, es gibt auch schon Performance. Und ich glaube, dort geht es einfach gerade in erster Linie auch einfach um einen Austausch und einfach mal zu schauen, was sie alles die verschiedenen Ansichten und Meinungen und durch was haben sich all die Menschen jetzt ausgedrückt in dieser grossen Halle. Und dann gibt es auch noch DJs, die spielen. Und am Freitag fängt es dann an mit den Workshops und dann gibt es auch Essen, das gekocht wird und es gibt den ganzen Nachmittag Workshops und am Abend Konzerte. und am Samstag ähnlich.
Ich freue mich am meisten darauf, wenn es aufgebaut ist und alles funktioniert, mal durchzulaufen und so ein bisschen wirken, weil es ist mittlerweile riesig. Wir haben an die 20 Performende oder Kunstschaffende, wir haben an die 20 Workshops, wir haben verschiedenste Bands. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich habe einfach meine eigene Kunst und jetzt bin ich so stark involviert, dass es mich richtig Wunder nimmt, wie es wird.
Einen Beitrag von unserer Jungreporterin Julia Buchmann haben wir gehört. Sie hat Zora und Imre interviewt, welche beide an der Organisation der Klimahalle beteiligt sind. Die Klimahalle findet vom 16. bis 18. Januar im Rahmen der Tour de Lorraine in der grossen Halle der Reitschule statt. Alle weiteren Infos gibt's auf www.klimahalle.ch oder auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. Gleich berichten wir hier im Rabe Info über die prekäre Situation der indigenen Völker im brasilianischen Amazonasgebiet. Zunächst aber gibt es noch ein wenig Musik, ebenfalls aus Brasilien. Das sind die Tribalistas mit ihrem Song Carnavalia.
Rabe Info.
Landwirtschaft, Bergbau und Staudämme, Eisenbahntrassen, Brandrodungen und illegaler Holzschlag. Sie alle sind an der Zerstörung Amazoniens beteiligt. Aber wie lässt sich der Amazonas schützen, wenn bis in die höchsten Regierungskreise die Natur zur wirtschaftlichen Ausbeutung freigegeben wird? Die Bewohnerinnen und Bewohner des Amazonas haben nun eigene Strategien entwickelt, um ihr Territorium vor der Zerstörung zu bewahren. Dieser Kampf ist dabei mehr als der Kampf um Land. Es geht immer auch um den Erhalt einer Gesellschaft, einer Lebensweise und um Selbstbestimmung. Ein Beitrag von Radio Onda.
A prominent indigenous leader in Brazil has been killed inside a protected area in the north of the country.
Anfang November 2019 wurde Paulo Paulino Guajajara im brasilianischen Bundesstaat Maranhão von Holzfällern ermordet. Er war ein bekanntes Mitglied der Wächter des Waldes, einer Gruppe der indigenen Guajajara.
Taturango Paulino, Guerreiro Guajajara.
Paulino war nicht das erste Opfer und nicht das letzte. Innerhalb weniger Wochen wurden drei weitere Guajajara ermordet. Zudem wurde im Vergleich zum Vorjahr eine besorgniserregende Steigerung von illegalem Eindringen auf indigene Gebiete dokumentiert. Allein bis September wurden 40% mehr Übergriffe als im gesamten Jahr zuvor registriert. Zwar gibt es noch keine offiziellen Zahlen, eine weitere Zunahme von Morden an Indigenen wird in diesem Zusammenhang jedoch befürchtet. Brasilien-Experte Thomas Fatheuer erklärt dazu.
Man sieht jetzt gerade, in dem, was vor ein paar Tagen passiert ist, die Morde von Paulino Guajajara, also er ist wieder in einem Bundesstaat Maranhão, werden auch Indigene ermordet zur Abschreckung. Ne? Das heißt aber auch, sie sind eben bereit, ihre Gebiete zu verteidigen.
Der Einsatz für den Amazonas kann tödliche Folgen haben. Die Rhetorik des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro ist dabei ein Brandbeschleuniger. Zudem ließ Bolsonaro den Etat der Behörden für Umwelt und indigene Angelegenheiten zusammenstreichen, was deren Arbeit verunmöglicht und die BewohnerInnen des Amazonas noch mehr gefährdet. Trotz allem sind noch immer indigene Territorien und Schutzgebiete am wenigsten von Entwaldung betroffen. Sie machen immerhin knapp die Hälfte des Amazonasgebiets aus. Das ist dem unermüdlichen Einsatz ihrer BewohnerInnen geschuldet und diese haben das Gesetz eigentlich auf ihrer Seite. Thomas Fatheuer.
Und wir haben die Schutzgebiete und die Gegengebiete auch durch Dekreten, sogar bei den Gegengebieten durch die Verfassung garantiert, diese Gebiete klar geregelt sind. Sprich, es ist in diesen Gebieten kein Privateigentum möglich, sondern nur durch die Nutzung durch die Bewohner, Bewohnerinnen.
Das hindere große Investoren, in die Gebiete vorzudringen. Anders der illegale Holzeinschlag.
Weil der braucht nicht so viel, der braucht ein paar Motorsägen. Die gehen tatsächlich rein, aber sie auch reingehen und wieder rausgehen. Die wollen nicht da bleiben. Anders als jemand, der ein Sojafeld anlegt.
Der Status als indigenes Gebiet gewährleistet keinen umfassenden Schutz vor illegalen Eingriffen, macht die Aneignung für einige Akteure aber weniger attraktiv. Womöglich ist genau das Bolsonaro ein Dorn im Auge. Klar ist in jedem Fall, dass er seine Drohung aus dem Wahlkampf wahrmacht und keine weiteren indigenen Gebiete demarkiert. Dabei gehören diese Gebiete zu den wenigen Bollwerken gegen die Entwaldung und ihre Ausweitung wäre schon aus klimapolitischer Sicht dringend geboten.
Die Demarkation von indigenem Territorium war nicht unsere Idee, sondern die der Weißen. Aber sie ist eine Möglichkeit, um unser Land zu schützen.
Fasst Alessandra Corab, Vertreterin der indigenen Munduruku, die im brasilianischen Amazonas leben, die Situation zusammen. Der etwas sperrige Begriff Demarkation bezeichnet die Festlegung von territorialen Grenzen.
2013 haben wir eine Selbstdemarkation unseres Landes durchgeführt. Die Regierung kam ihrer Verpflichtung nicht nach und hat uns nicht unterstützt. Also haben wir es selbst gemacht und gezeigt, was unser Territorium ist, was uns gehört.
Die Munduruku und andere Gruppen verlassen sich schon lange nicht mehr auf die Regierung. Letícia Rangel-Tura, Leiterin der brasilianischen Menschenrechts- und Umweltorganisation FASE, erklärt den Prozess der Selbstdemarkation genauer.
Ellos tienen la autonomía de hacer su autodemarcación y después.
Indigene Gemeinden haben das Recht, selbst Demarkationen durchzuführen, womit sie dann die Anerkennung ihres Landes einfordern können. Indigene, Quilombolas und andere traditionelle Gemeinschaften organisieren dafür Treffen und Workshops, um den Umgang mit Landkarten und GPS zu lernen. Dann legen sie gemeinsam die Grenzen ihres Landes fest.
Wie die Statistik zeigt, wird durch die Ausweisungen von indigenen Gebieten die Entwaldung verringert. Aber zu groß sind die wirtschaftlichen Interessen, als dass sich allein damit der Amazonas retten ließe. Munduruku-Vertreterin Alessandra Korab nennt ein Beispiel.
Auf unserem Territorium gab es einen heiligen Ort, wo inzwischen 4 Staudämme gebaut wurden. Alles wurde überflutet. Es ist für immer verschwunden. Wir haben große Sorgen, was aus uns wird, wenn wir sterben. Was wird mit uns und unserer Seele passieren? Werden wir für immer auf der Erde umherirren, weil es keinen heiligen Ort mehr gibt, zu dem wir zurückkehren können?
Die Verteidigung der Territorien muss auch an anderen Stellen ansetzen. Eine herausragende Rolle spielt dabei die ILO-Konvention 169. Sie besagt, dass indigene Gemeinschaften konsultiert werden müssen, wenn auf ihrem Gebiet Wirtschaftsprojekte geplant sind.
In Amazonien leben auch isolierte indigene Gemeinschaften, die gar kein Portugiesisch können. Und jetzt wird darüber diskutiert, dass diese deshalb vorher nicht konsultiert werden müssen.
Damit die ILO-Konvention die Indigenen auch tatsächlich schützt, muss sie an die Gegebenheiten und Lebensrealitäten vor Ort angepasst sein. Wie auch andere Gruppen haben die Munduruku Protokolle entwickelt, die Regeln für den Konsultationsprozess aufstellen. Regeln, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
Wir haben 2014 ein Protokoll entwickelt und definiert, wie die Konsultationen ablaufen sollten. Keine Anhörung in einer Stadt zum Beispiel, in die wir nur schwer hinkommen können. Früher gab es viele Fälle von Korruption. Die Regierung wollte unsere Führungspersonen korrumpieren und viele Männer haben sich korrumpieren lassen.
Der kollektive Entstehungsprozess eines Protokolls hat Auswirkungen, die über den Schutz des Territoriums hinausweisen. Davon ist auch Leticia Rankel-Tura von der NGO-Phase überzeugt.
La construcción de protocolos de consulta a poblaciones indígenas y tradicionales es un instrumento muy importante.
Für die Gemeinden im Widerstand ist die Entwicklung eines Protokolls für Konsultationen ein mächtiges Instrument. In erster Linie, weil sich die Gemeinden über ihr Territorium und ihre Rechte bewusst werden. Die Treffen sind partizipativ und gemeinsam werden die Regeln des Protokolls festgelegt, wie eine Konsultation ablaufen soll.
Währenddessen gehen die Bedrohungen gegen die Waldschützerinnen und Waldschützer weiter. Ende November wurde in dem Haus von Alessandra Korab eingebrochen. Kurz zuvor hatte sie gemeinsam mit anderen Indigenen in der Hauptstadt Brasilia die Zerstörung durch Goldschürfer und illegalen Holzeinschlag angeprangert. Videos davon kursierten in den sozialen Netzwerken und Alessandra bekam Morddrohungen. Aufgrund der Bedrohungslage verließ sie mit ihrer Familie ihr Haus und lebt seitdem an einem Ort, der nur wenigen bekannt ist.
Paulino, Guajajara.
Das war ein Beitrag von Radio Onda, dem lateinamerikanischen Nachrichtenpool. Weitere Infos und Berichte über die Situation der indigenen Völker in Brasilien und ihren Kampf um ihre Lebensweise gibt es auf der Homepage von Radio Onda unter www.npla.de.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Montag, dem 13. Januar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem natürlich mit einer Fortsetzung unserer Serie im Rahmen der aktuell stattfindenden Tour de Lorraine in Bern. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Zoe Kammermann, Jule Buchmann, Gisela Feutz und Radio Onda. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.